House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Sehr wahrscheinlich kann sein, dass das kryptografische Verfahren oder Implementierung davon nicht super sicher ist. Hm. Meine Erfahrung in Garagentüröffner, es gibt immer noch Geräte auf dem Markt, die überhaupt keine kryptografische Verfahren haben. Das ist super gut für Effizienz, wenn der Cache größer ist, aber gleichzeitig, diese Cache bringt schon Möglichkeiten zu Attacken.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit sowie über die Anwendung im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir mit Ami Moradi. Ich bin Oliver Küch, ich bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene und mit mir hier im Studio ist wieder meine Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
Ja, hallo. Ja, ich bin im Marketing vom Fraunhofer SIT und zu Gast im House of Nerds ist dieses Mal Professor Dr. Amir Moradi. Er ist Professor an der TU Darmstadt und sein Forschungsgebiet ist ein Teilbereich der IT-Sicherheit, nämlich Implementierungssicherheit. Vorher war Amir Professor an der Ruhr-Universität Bochum und an der Uni Köln. Und er hat in Teheran Informatik studiert. Seine Arbeiten sind mit zahlreichen Best Paper Awards ausgezeichnet und er ist Preisträger des IT-Sicherheitspreises 2022. Da kommen wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen,
genau. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Habe ich was vergessen? Möchtest du was ergänzen oder korrigieren?
Nee, danke schön. Korrigieren, ja. Ich habe nicht wirklich Informatik studiert, muss ich ein bisschen erzählen.
Mhm. Ja, bitte gerne.
Genau. Ich habe etwas studiert, das hier nicht existiert in Deutschland. Ne? Der heißt Computer Engineering.
Aha.
Und das ist zwischen Informatik und Elektrotechnik. Und wird man hier in Deutschland manchmal technische Informatik nennen.
Mhm.
Deswegen, das war mein Studium war nicht ganz Theorie und nicht ganz praktisch wie Elektrotechnik, genau dazwischen.
Mhm. Okay.
Entweder oder.
Wir fangen immer an, so zum Warmwerden, haben wir so ein kleines Spiel. Ich weiß nicht, ob du uns schon mal gehört hast.
Nein.
Leider nicht. Ja, alles gut. Das Spiel heißt Entweder oder. Ich nenne ein Begriffspaar und du musst dich für einen der beiden Begriffe entscheiden. Nach Möglichkeit, ohne groß nachzudenken, also möglichst schnell bleiben.
Mhm.
Genau, und damit fangen wir mal an. Kaffee oder Tee?
Tee.
Hund oder Katze?
Katze.
Bochum oder Darmstadt?
Schwierig. Ja, Darmstadt.
Darmstadt oder Köln?
Darmstadt.
Okay. Hessen oder Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen.
Erster FC Köln oder VfL Bochum?
VfL Bochum.
Pest oder Cholera?
Cholera.
Erster FC Köln? Oder SV Darmstadt?
SV Darmstadt.
PGP oder S-MIME?
PGP.
TPM oder FPGA?
FPGA.
Gamer oder Bastler?
Bastler.
Puffs oder TPM?
Puffs.
EC-Karte oder Apple Pay?
EC-Karte.
Tesla oder VW?
VW.
Okay, das war unser kurzes Entweder-Oder. Mit vielen Abkürzungen heute.
Mhm.
Aber du konntest sie natürlich einordnen. Also das ist hier das Einmaleins der kleinen Hardware-Sicherheit, glaube ich. Genau. Vielleicht erzählst du uns am Anfang erstmal ein bisschen was über dich und deine Forschungsarbeit. Was forschst du denn so genau?
Okay. Ja, mein Fachgebiet heißt Implementierungssicherheit. Und ich hatte auch eine Gruppe in Ruhr-Universität Bochum mit genau gleichem Name, Implementierungssicherheit. Mhm. Was mache ich? Der heißt Sicherheit von Implementierungen, aber von welchen Implementierungen? Von Implementierungen von kryptografischen Verfahren.
Mhm.
Bedeutet, wir, viele Forscher und Forscherinnen weltweit versuchen, kryptografische Verfahren zu bauen oder zu entwickeln.
Ne? Mhm.
Dann am Ende ein paar andere Forscher versuchen, auch diese kryptografischen Verfahren zu analysieren, ne? Zu verstehen, ob die wirklich sicher sind, bestimmt unter die Definition, dass die zum Beispiel Entwickler definiert haben, ne, unter dem, sage ich mal, Adversary Model, ne, dem Model, das man von Angreifer definiert hat. Und dann, wenn wir am Ende sicher sind, denn die kryptografischen Verfahren und ein paar davon schon sicher sind, da wir werden die verwenden. Ne? Die müssen wir dann schon zum Beispiel in Handy verwenden oder in Laptop verwenden, in Rechner verwenden oder in EC-Karte verwenden oder in elektronischer Ausweis oder Reisepass und so. Ne? Und die zu verwenden, die brauchen oder müssen die implementiert werden. Ne? Mhm. Zum Beispiel mit einem Mikrocontroller implementiert werden oder wie ASIC genau einen Chip bauen, das zu verwenden oder ein FPGA bauen, das diese Implementierung realisiert.
Genau, ja. FPGA, das ist
das
so ein...
Das müssten wir jetzt, glaube ich, kurz erklären.
Ja. Genau.
FPGA bedeutet eine programmierbare Hardware. Das ist ein bisschen flexibler, als wenn man einen Chip baut. Ne? Mhm. Wenn man einen Chip baut oder entwickelt, das ist ganz komplett fix, da kann man überhaupt nicht mehr ändern. Und andere Seite ist, dass der Mikrocontroller, dass er super flexibel ist, man kann auch Programm davon ändern. Ne? Mhm. FPGA, es ist da genau dazwischen. Das ist der Hardware, der hat der Effizienz oder der kann auch effizient sein, aber der ist nicht so unflexibel wie Hardware-Chips. Ne? Bedeutet, die kann man noch programmieren und ändern, der Design, aber der ist nicht wie ein Mikrocontroller. Ne? Der ist wirklich der Design von der Hardware kann man ändern. Eine programmierbare Hardware würden wir das nennen.
Genau, und das hat mich früher immer ein bisschen verwirrt. Als ich hier ans Institut gekommen bin, hatte ich immer so im Kopf, Hardware ist Hardware und Software ist Software.
Ja.
Und wenn man sich diesen Themen dann nähert, so, dann ist es immer so, nee, ist schon so, der Übergang ist fließend. Ne? Ja. Und dann kann man das je nachdem, nach Ausprägung, kann man das System eben, ja, für die Einsatzerfordernisse so oder so gestalten.
Ja, ne? Richtig. Okay. Genau. Und dann diese Implementierung von kryptografischen Verfahren, es gibt ein paar Herausforderungen. Na, zum Beispiel, wie kann man die schnell implementieren? Weil kryptografische Verfahren soll schon kompliziert sein. Wenn die super einfach sind, die sind wahrscheinlich auch super einfach zu brechen,
knacken, ja, genau.
Na, zu knacken. Na? Und deswegen, die sind normalerweise kompliziert, wenn wir die implementieren. Die werden auch super langsam und super groß sein. Und dann ein Problem ist hier, wie können wir die schnell und wie können wir die klein implementieren? Und andere Seite von dieser Forschung oder Themen ist wirklich mein Hauptthema, ist Seitenkanaleingriffe.
Ah, ja.
Bedeutet, diese Implementierungen sollen schon auch sicher sein. Bedeutet was? Bedeutet, dass manchmal gibt es ein paar andere Attack-Vektoren, darüber werde ich mehr erzählen, dass wir versuchen, zum Beispiel Geheime von diesen kryptografischen Verfahren von der GRET zu bekommen. Ne? Mhm. Dann bedeutet, wir werden ein GRET zu knacken, nicht wirklich das kryptografische Verfahren zu knacken oder brechen, eine Implementierung zu brechen. Ja, das ist der Seitenkanaleingriff zum Beispiel. Und dann, wie können wir diese kryptografischen Verfahren implementieren, die immer noch sicher gegen solche Attacke sind?
Mhm.
Ja, dass man der Implementierung nicht knacken kann.
Ich fand das ja spannend. Der erste Teil, den du beschrieben hast, dass diese Entwicklung der kryptografischen Verfahren, das geht über Jahre, ne? Das wird mathematisch evaluiert, da werden Beweise geführt.
Richtig.
Ja, und sobald es dann einmal wirklich implementiert ist, dann wird es erst richtig angegriffen, aber auf ganz andere Arten und Weisen. Also Seitenkanalangriffe hört sich so ein bisschen wie Magic an, ne? Also,
ja, total.
Ne, Anna, oder?
Ja, vielleicht kannst du es mal kurz beschreiben, was man da eigentlich genau macht mit dem Chip.
Genau, das ist ein Beispiel, kann ich erzählen, Autoschlüssel.
Mhm. Ja.
Es gibt ein Gerät, darauf, wenn man den Knopf drücken, ne, und die Tür von dem Auto wird auf oder zu. Ne? Da kann man die Tür von dem Auto kontrollieren damit. Ne? Und wenn jedes Mal man darauf drückt oder Knopf drückt, dann wird eine Nachricht von dem Gerät zu dem Auto geschickt.
Ne?
Es gibt verschiedene Protokolle, verschiedene Art von dieser Kommunikation. Eine super einfache Art ist, dass du nur in eine Richtung wird diese Kommunikation sein. Bedeutet nur der Remote Controller, der schickt nur eine Nachricht.
Genau.
Ne? Und wenn diese Nachricht immer gleich und immer fix ist, ne, dann das ist nicht schwierig, ein anderes Gerät zu bauen, diese Nachricht auch hören und diese Nachricht nochmal weiterspielen.
Genau, man muss sich ja eigentlich nur dazwischen schalten. Genau. Oder mithören.
Mithören.
Mithören, aufnehmen, nochmal abspielen.
Genau.
Und, ja.
Na, deswegen, es gibt kryptografische Verfahren davor. Na, dass die werden diese Kommunikation sicher. Na, und wenn wir kryptografische Verfahren für diese Kommunikation haben, die beide oder die kryptografischen Verfahren sind basiert auf einem Geheim. Ne? Bedeutet, mhm. der Geheim muss in dem Remote Control und auch im Auto gleich sein. Ne? Die mhm. müssen vorher schon vereinbart haben. Ne?
Also symmetrische Verschlüsselung dann.
Zum Beispiel für symmetrische. Ne? Für mhm. asymmetrische gibt es auch, ne? aber die müssen schon vorher vereinbart haben, ne? auf mhm. welche Geheim die zusammen kommunizieren. Und wenn diese Kommunikation basiert auf einem kryptografischen Verfahren sicher ist, dann, wenn man diese Kommunikation hört und widerspielt, funktioniert nicht mehr.
Ne? Ah. Und das würde also bedeuten, man hat quasi für jede, ich sag mal, Nachrichtensession, ne, also für jede Übermittlungssession nochmal eine eigene Verschlüsselung dann? Oder wie funktioniert
das? Nee, normalerweise nicht. Ne? Bei symmetrischer Krypto, das gibt geht diesen ja, fixed genau. komplett, ja. Diese Geheim ist fixed und die kann man nicht normalerweise ändern. Mhm. Ne? Bedeutet, einfache User oder Benutzer dürfen oder können nicht diese Geheim mhm. ändern. Nur der Hersteller hat diese Geheim schon darauf geschrieben, auf dem Remote-Controller, und er hat auch dem gleiche Geheim im Auto gespeichert. Na? Und das ist schon super sicher, zum Beispiel mit der standardisierten Algorithmus, kryptografischen Algorithmus, können wir die schon sicher machen, diese Kommunikation. Mhm. Und dann die Frage ist, wenn ich ein Geheim von einem Remote-Control habe, na, was kann ich damit machen? Mhm. Kann ich zum Beispiel andere Autos aufmachen? Oder kann ich mindestens gleiche Auto, Zugriff so gleiche Auto haben? Mhm. Und jetzt Seitenkanalangriffe spielt eine große Rolle hier. Na, was bedeutet, ich werde ein Auto mieten, na, und dann diese Remote-Controller zu meinem Labor bringen und dann die Knopf davon ein paar Mal drücken mhm. und gleichzeitig Stromverbrauch von dem Remote-Controller messen. Mhm. Na, ich meine, drücke ich dann den Knopf, na, gleichzeitig messe ich den Stromverbrauch über die Zeit, natürlich super, super genau mit ein super tolles Oszilloskop zum Beispiel, ein Gerät, damit man dann zum Beispiel Spannung messen kann. Mhm. Und dann diese Messungen werden wir danach analysieren, statistisch, und dann versuchen wir den Schlüssel zu finden oder geheim zu finden. Und danach, wenn wir das gefunden haben, mhm. können wir genau gleiche Remote-Controller bauen, na, mit der genau gleichen Geheim und können wir das gleiche Auto zugreifen.
Aber das hört sich für mich immer total magisch an. Ne?
Ja, also total. Man misst den Stromverbrauch.
Man misst den Strom und hat den kryptografischen Schlüssel, genau.
Für, keine Ahnung, irgendein Mietauto von Avis oder so.
Ja. Ja, also ich kann mir noch vorstellen, dass man, oder leichter vorstellen, dass man einen gewissen Raum einschränkt. Dass man sagt, okay, es hat so und so viel Stromverbrauch, das ist, ne, und dann aufgrund irgendwelcher Kenntnisse, die man haben muss, dass man sagt, okay, dann ist der Schlüsselraum wahrscheinlich begrenzt und dann kann man in diesem kleineren Raum vielleicht eine Brute-Force-Attacke machen.
Genau, genau. Da kann man Teil nach Teil, zum Beispiel 8-Bit nach 8-Bit zum Beispiel den Schlüssel zu finden, statt seine 128-Bit zu suchen. Da kann man klein und kleine Teile dieser Search kleiner machen und einen 8-Bit finden und nochmal das zweite 8-Bit finden und weiter. Und eine große Gefahr ist, dass wie hat der Hersteller dieses ganze System Engineering davon schon gemacht, bedeutet, wenn ich einen Schlüssel oder Schlüssel von einem Remote-Controller gefunden habe, kann ich an andere Autos auch zugreifen oder knacken. Mhm. Das ist super schwierig zu antworten, weil jeder Hersteller macht etwas anders. Mhm. Ja? Und das ist nicht nur für Autoschlüssel, zum Beispiel für Garagentor. Ja, wenn man eine Remote-Control davor hat, muss ich sagen, dass im Markt, die sind relativ günstiger, ne, und die sind relativ einfacher zu knacken. Ne, weil wenn ich nach Markt gehe und sage, ich brauche einen Remote-Control von meinem Garagentor, ich würde nicht zum Beispiel 1.000 Euro investieren, würde ich trotzdem 200 Euro investieren. Na, dann sehr wahrscheinlich kann sein, dass das kryptografische Verfahren oder Implementierung davon nicht super sicher ist.
Mhm. Aber der Strombedarf ist ja nur, oder Stromverbrauch ist nur eine mögliche Dimension. Ich bin immer wieder überrascht, die Reaktionszeit kann man messen.
Ja, richtig.
Die Abwärme.
Genau.
Und vor ein paar Jahren habe ich auch gelesen, dass selbst an den Geräuschen, also wie der Computer brummt quasi, selbst daran.
Das ist total
lecker. einfachste Seitenkanal oder Seitenkanalangriffe ist durch den, was du gerade erzählt hast, das ist der Reaktionszeit oder wie lange dauert, bis diese kryptografische Verfahren fertig ist. Zum Beispiel, ich gebe der Eingabe zu einem kryptografischen Verfahren und warte bis der Resultate. Und wie lange das dauert, kann ich das genau messen. Natürlich zum Beispiel in Nanosekunde oder so. Ne? Mhm. So genau, nicht in Sekunde, nicht in zum Beispiel, nicht so groß und grob. Und wenn ich diese Zeit messen kann und wenn die Zeit, die kryptografische Verfahren braucht oder Implementierung von kryptografischen Verfahren braucht, diese Berechnung zu durchführen, komplett alles fertig machen, wenn diese Zeit abhängig von Geheim oder von Eingang von diesem kryptografischen Verfahren ist, ne, die kann man auch nutzen als Seitenkanalangriffe oder Seitenkanal und dann an Angriffe machen. Muss ich sagen, der erste Seitenkanalangriffe in Academia war wirklich über die Zeit. Der heißt Timing Attacks.
Okay. Ne? Wann ist der passiert?
Also? 1997.
Oh, okay.
Ja. Aber es gibt schon die Nachrichten und ein paar Informationen, dass Seitenkanalangriffe gab es vorher schon, ne, bei zum Beispiel Intelligence Services.
Ah. Ne,
kann ich ein Beispiel erzählen? Zum Beispiel, es gab eine Botschaft von einem anderen Land, bestimmt in einem anderen Land. Und dann, der Host wollte auch gerne wissen, was ist die Kommunikation zwischen Botschaft und der Heimat? Und die haben die Leitung oder Stromleitung von ganzen Gebäuden zum Beispiel monitoriert. Mhm. Ja, und damals, muss ich sagen, vor 70 Jahren, 50 Jahren, die kryptografischen Geräte, da waren mechanisch. Ne? Mhm. Die waren super groß und die haben auch viel Geräusche gehabt. Und die hatten auch viel Strom verbraucht. Und dann durch diese Funktion von dem Gerät konnte man immer noch von der Hauptstromleitung von dem Gebäude schon was finden.
Okay, also die Chiffriermaschine hat so großen Strombedarf gehabt, so eine große Leistung abgenommen, dass da quasi Pegelausschläge bei der Strommessung feststellbar waren.
Wie Enigma-Maschine oder was, ne, solche Sachen.
Okay.
Ja, und danach wurde geendet, ne, was ich gesagt habe, ungefähr vor 30 Jahren, ne, in Academia wurde bekannt gegeben und dann weiter viele andere Forscher haben darauf gearbeitet und formal gearbeitet und dann viel Engineering gemacht und viel gelernt und wie funktioniert wirklich die Attacke und wie können wir auch schützen gegen solche Attacke.
Wie ist denn da die Entwicklung im Moment? Also du hattest jetzt von Strom hauptsächlich gesprochen und Reaktionszeiten, aber gibt es da irgendwie einen Trend in eine bestimmte Richtung oder auch neue Variablen, die gemessen werden können?
Es gab ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel wie warm der Chip ist. Mhm. Ne? Zum Beispiel kann man die Temperatur messen, aber das ist ein bisschen grob. Ne? Da kann man nicht genau verstehen in jeder Zeit, was der Gerät macht, weil die Temperatur ist nicht so groß abhängig von der Aktivität des Gerätes. Aber das ist schon eine Art, aber uralte Rechner haben auch viel Geräusche gemacht durch den Bildschirm zum Beispiel oder durch den zum Beispiel USB-Port oder USB-Leitung, weil die sind auch Strom. Ne? Da kann man, ich meine, ein anderes Gerät hat man als USB-Stick, ne? Flash, und der eigentlich monitoriert schon den Stromverbrauch von dem Gerät und wenn kann das passieren. Und dann ein anderes Gerät, zum Beispiel Tastatur, macht etwas und dann der Flash, der auf dem komplett anderen Port ist, durch den Stromverbrauch kann wahrscheinlich verstehen, was getippt wurde. Ne? Aber muss ich sagen, das neue Geräte mit dem viel weniger Stromverbrauch, das ist schwieriger geworden.
Ja, ist ja eigentlich eine clevere Umgehungsstrategie, ne? Weil die Krypto selbst ist ja super schwer zu brechen. Ne? Also das ist, oder mathematisch bewiesen ja sogar, dann unmöglich.
Richtig.
Und dann suche ich mir halt verwundbare Stellen.
Ja, aber muss ich sagen, ne, bei diesen Seitenkanaleingriffen muss man achten, damit wird man nur eine bestimmte Implementierung berichten. Knacken, nicht kryptografische Verfahren. Zum Beispiel AES, ein standardisiertes Algorithmus, ne, der wird man nicht berechnen mit Seitenkanaleingriffen. Eine Implementierung davon kann man mit Seitenkanaleingriffen berechnen.
Also für das eine Auto kann ich dann den Schlüssel quasi
oder
berechnen.
Oder das Handy oder so, ja. Also quasi durch so eine Seitentür einfach.
Richtig.
Dann nicht durch die Verschlüsselungsfronttür oder so. Ist denn so Seitenkanalattacken, ist das denn wirklich Ist es ein bedeutsamer Angriff? Also es ist hier, du hast jetzt von Geheimdiensten gesprochen, von eher, also es klingt alles eher kompliziert, als bräuchte man viel Gerät, viel Ahnung, viel Geld. Findet das vermehrt statt? Lohnt sich das auch so für den Otto-Normalknacker oder ist es zu aufwendig?
Kommt darauf an, aber
ja, keine Ahnung, vielleicht schreibt er lieber eine Phishing-Mail oder so.
Phishing-Mail ist bestimmt günstiger.
Ja, eben, genau.
Natürlich, vor Seitenkanaleingriffe braucht man ein Labor. Na, wenn man New Site messen wollte, das ist nicht so schwierig. Spezielle Gerät dafür braucht man nicht. Mhm. Aber vor Stromverbrauch natürlich ein Oszilloskop oder etwas, damit man Spannung messen kann, da braucht man. Und muss ich sagen, eine neue Technologie, zum Beispiel unsere Handy, ne, der CPU oder Prozessor für unsere Handy, die sind super klein gebaut, zum Beispiel mit Technologie von 7 Nanometer oder 5 Nanometer davon. Mhm. Diese neue Technologie haben sehr wenig Stromverbrauch, extrem weniger. Deswegen könnten die viel leisten, zum Beispiel in einem Tag die Akku bleibt noch, weil er kann noch viele Sachen machen, zum Beispiel Instagram, Facebook und Videos schauen und alle Mögliches, aber trotzdem ein Tag bleibt. Und da muss man wirklich neue Technologie dankbar sein, weil der Stromverbrauch so wenig ist. Ne? Und wenn der Stromverbrauch auch wenig ist, ist es auch schwierig zu attackieren durch Seitenkanalangriffe. Ne? Deswegen für solche neue Geräte braucht man natürlich ein spezielles Labor. Ne? Die Geräte, der Oszilloskop, die teurer als normale Oszilloskop sind. Ne? Aber wenn die Geräte alt sind, zum Beispiel Garagentor-Fernbedienung, ne? Ein Oszilloskop mit 1.500 Euro kann man schon leisten.
Okay.
Da kann man schon komplett alles machen, meistens. Muss ich leider sagen, ne? Meine Erfahrung in Garagentour-Offener, es gibt immer noch Geräte auf dem Markt, die überhaupt keine kryptografischen Verfahren haben. Es gibt ein paar DIP-Switch, darauf kann man wählen, zum Beispiel 10 davon, dann einen Wert mit 10 Bit kann man entscheiden und die Receiver in Garagen müssen auch genau gleiche Wert haben und das funktioniert dann weiter. Dann wird immer gleiche Nachricht geschickt, wenn man das drückt. Es gibt immer noch solche Geräte auf dem Markt.
Okay.
Okay.
Und aber jetzt dieses Knacken, also ganz von ab, dass ich jetzt irgendwie im Kopf habe, dass du deine Nachbarschaft beglückst. Aber gibt es Angreifer, die das aus kriminellen Gründen machen, um Geld zu bekommen? Oder gibt es staatliche Angreifer, die das machen, um irgendwelche Geheimnisse zu erhalten?
Ich kann nur meine eigene Erfahrung erzählen. Ich weiß es über Kriminelle nicht, aber ich weiß, dass diese Geräte existieren. Ja, diese Geräte kann man schon, normale Menschen können nicht kaufen, aber dieses Gerät wird gerade schon produziert, dass die Garagentouröffner oder Autoschlüssel die ganze Zeit hören, zum Beispiel in Kaufland Parkplatz kann man da gehen und es gibt schon Demo in Fernsehen, ne? Da kann man, ist schon erzählt, kann man schon die zum Beispiel hören, einmal drückt jemand, der Auto abgeschlossen hat mit dem Fernbedienung und zurückgekommen, der ist offen. Na, und aber diese Gerät darf eine normale Mensch nicht kaufen. Na, das wird nur.
Aber so gibt es irgendwo und wer.
Geheimdienste dürfen die das kaufen.
Ja.
Und die müssen wahrscheinlich kaufen, na, weil es gibt Fälle, die auf jeden Fall Polizei zugreifen kann.
Ja, okay. Ja, gut, und in manchen Ländern.
Ja, und diese Gerät wurde basiert meistens auf den Seitenkanalangriffen gebaut.
Ah, okay. Ja, ich habe gelesen, dass diese Seitenkanalangriffe im IoT-Bereich jetzt irgendwie verstärkt zu beobachten sind oder zumindest die Forschung da auch verstärkt beschäftigen. Liegt das nur, du hast angesprochen, an den veralteten Systemen und dass da einfach, ich sag mal, Hauptsache billig erstmal und dann kommen die Systeme auf den Markt und dieses Internet der Dinge, gibt es jetzt ganz viele Sachen, alles kann man remote steuern, ne? Für alles gibt es eine App.
Ja.
Ja.
Da gibt es auch eine Gefahr. Ne? Ich würde persönlich nie solche Geräte kaufen. Es gibt einen Grund davor. Ne?
Warum das so billig ist, ja.
Nee, nicht eigentlich so, nicht nur das, aber diese Geräte, dass man durch Internet kontrollieren kann, ne? Die müssen mit einem anderen Server verbunden sein. Man kann nicht direkte Verbindung von meinem Handy zu meinem Gerät im Zuhause ist machen. Deswegen, das muss ein anderer Server in ein anderes Land sein, ja, ne? Ja. Nicht unbedingt in Deutschland. Na, und dann,
man kennt diese kleinen, also ich habe mir zu Hause auch mal, ich hatte einen Marder zu Hause und wollte dann Überwachungskamera für den Marder machen, ne, damit ich nicht selbst in den Schuppen gehen muss, um dann auf dem Dachboden rumzustellen. Habe ich gedacht, ach komm, mach's per Handy. Ja, und es ist wie du sagst, ne, da muss ich erst quasi die Kamera mit dem Server verbinden und meine App mit dem Server. Und das ist quasi so die Brücke,
genau,
wie ich dann das Bild bekomme.
Und wenn einmal jemand, ich meine, durch Seitenkanaleingriffe oder einen anderen Eingriffe findet, wie funktioniert diese Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Server, na, und dann kann dann jeder, ich meine, diese Person, der diese Kommunikation verstanden hat und knacken hat, der kann dann natürlich danach Zugriff zu alle Geräte von diesem Server haben. Das ist das Problem. Ne?
Ja, also es gibt ja verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Selbst wenn es ein gutes Verfahren ist, ne, der kryptografische Algorithmus könnte ja, keine Ahnung, SSL-Verschlüsselung, irgendeine Art von Verschlüsselung sein, die könnte ja taugen. Aber wenn die Implementierung auf dem Gerät schlecht ist, wenn der Server nicht genügend abgesichert ist.
Richtig.
Oder über mein Handy. Aber das wäre jetzt, wenn man da drauf gekommen ist, dann habe ich wahrscheinlich ohnehin keine Geheimnisse mehr. aber liegt das daran, dass die Hersteller da zu wenig Geld oder dass das Bewusstsein noch nicht da ist? Oder?
Immer noch nicht.
Kann man nicht sagen. Ich meine, erst, die müssen leistbar sein, die müssen etwas auf den Markt kommen, die Leute leisten können. Mhm. Zum Beispiel entweder 200 Euro oder 500 Euro für eine Kamera zahlen, ne? IP-Kamera oder so. Und dann, was du gerade erzählt hast, dass wenn die Kommunikation zum Beispiel durch SSH ist oder etwas, das Protokoll kann ganz gut sicher sein, aber diese SSH ist eine Definition von den Protokollen. Das muss noch realisiert werden, noch implementiert werden. Wie implementiert oder wie haben die Entwickler auf diese Kamera den SSH implementiert? Na, wenn das schwach ist, da kann man schon brechen und dann Geheime verfinden, na, und dann danach funktioniert, denn jeder kann diese SSH machen mit der Serverin. Gleiches Server.
Ja, und bei der Kamera geht es ja vielleicht noch, aber habe ich schon mal erzählt in einer anderen Folge, glaube ich. Ich habe einen Freund, der hat so eine Babykamera, so eine Haustür.
Hattest du doch erzählt.
Haustür.
Okay, ich dachte Kinderzimmer.
Ja. Kinderzimmer gibt es auch, da gibt es ja ganz viele. Ne? Ja. Eine Sache, die habe ich nicht verstanden, die habe ich auch gelesen, dass Seitenkanalangriffe auch Cloud-Systeme betreffen.
Genau. Es gibt zwei verschiedene Art von dem Attacke auf dem Cloud-Servers. Ne? Großes Problem ist, dass auf ein Gerät der Server ist, zum Beispiel Cloud-Server. Normalerweise gibt es mehr Kunden, ne? Muss ich sagen. Ne? Zum Beispiel, ich habe einen Windows-Server oder Windows-Maschine auf dem Cloud und ein anderer hat auf dem genau gleiche Gerät hat eine andere Maschine gebaut und er funktioniert. Und das Problem ist, es gibt ein bisschen Memory, es gibt CPU, die muss durch Zeit schon geteilt sein. Ne? Und wenn ich Stromverbrauch oder Zeit oder Cache, ne? Cache ist klar wahrscheinlich, oder Cache soll ich erzählen, Cache ist das ein Memory, das zwischen dem Main,
genau, Hauptmemory,
genau, sitzt, der macht dann diese Kommunikation effizienter. Ne? Und wenn diese Information, ne, wenn zwei Kunden und zwei Benutzer benutzen gleiche Ressourcen und eine davon findet Informationen von anderen, aber durch zum Beispiel Informationen durch Cache, Informationen durch die Zeit, Informationen durch die Leistung von dem CPU, die Informationen über dem Hauptmemory und so, die sind auch relevant. Ne? Eine andere Art von Seitenkanaleingriffe ist eigentlich auf dem Rechner, ne? Nicht auf eingebettete Prozessoren, wie zum Beispiel Autoschlüssel, Handy oder Garagentour-Schlüssel oder Fernbedienung, ne? Die sind eingebettete Plattformen, aber gibt es bestimmte Rechner, die sind zum Beispiel Intel oder AMD oder etwas anderes CPU und die sind komplizierter. Ne? Und
ein komplexeres System einfach.
Komplex, ne? Und da gibt es eine andere Art von dem Seitenkanalangriff. Ne? Damit wird man meistens nicht Stromverbrauch messen, aber Zeit schon, ne, weil die Implementierung oder Zeit davon ist abhängig nochmal von den Ressourcen, von dem Cache, von dem CPU selber. Ne, muss ich sagen, dass basiert auf Effizienz, ne, wird viele andere Möglichkeiten in CPUs, in Rechner-CPUs gebaut, die nicht super gut für Sicherheit sind. bedeutet, wir haben Cache. Warum? Weil Hauptspeicher oder Hauptmemory von dem Rechner ist nicht super schnell. Da müssen wir eine andere, super schnellere Memory dazwischen haben.
Dass natürlich nichts verloren
geht. Genau, das ist aber zwischen, das ist klein, na, damit man darauf schneller schreiben kann. Aber wenn man mehrmals auf gleichem Platz schreiben oder lesen wollen, na, das macht mehr Sinn. Na, das ist zwischen Hauptspeicher und CPU. Das ist kleiner. Und das ist super gut für Effizienz, wenn der Cache größer ist. Natürlich der Rechner oder Laptop ist teurer, ne, aber der ist auch schneller. Ne, der kann auch effizienter arbeiten, funktionieren. Aber gleichzeitig, diese Cache bringt schon Möglichkeiten zu Attacken.
Okay, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich jetzt mal an so ein Cloud-System denke, ne, und ich habe jetzt bei irgendeinem Cloud-Anbieter, ist ja egal welcher, habe ich einen Cloud-Space. Ne, und darauf implementiere ich jetzt gewisse Dinge. Um's mal, wenn ich so ein Bild benutzen würde, würde ich sagen, okay, da gibt es ein großes Haus. Ich bin einer der Mieter und miet mich da quasi ein und über Stromverbrauch und Cash, über das, was ich quasi in meinem mit meinen Rechendingen dort tun kann, kann ich feststellen, was die Jungs nebenan machen.
Ja, leider ja.
Was gibt's denn da eigentlich für Schutzstrategien? Also was kann man denn machen, um was sicher zu implementieren, sodass die Messungen kein Ergebnis bringen?
Jeder Schutzmechanismus hat eigene Vorteile und Nachteile.
Ah. Na? Mhm.
Und muss ich sagen, dass der
eine, ist immer ein Trade-off, ne? Ist immer so. Security ist immer ein Trade-off.
Genau. Eine ideale Schutzmechanismus gibt es nicht.
Ja, aber vielleicht kannst du ein paar Beispiele machen und so die Vor- und Nachteile auch mal.
Genau. Vor Stromverbrauch muss ich erzählen, dass viele Ingenieure haben mit Theorie, Forscher haben viel zusammengearbeitet und eine Art von dem Multiparty Computation gebaut. Multiparty Computation bedeutet, dass ich würde ein kryptografisches Verfahren jetzt, oder wollte ich ein kryptografisches Verfahren zu laufen kriegen. Ne? Mhm. Aber das würde ich nicht zum Beispiel einfach standardisierte Algorithmus implementieren oder Schoolbook implementieren. Werde ich denn schätzen oder werde ich das annehmen, dass, ja, ich würde Teile von der Implementierung dir geben, Anna, eine andere Implementierung dir geben und eine andere Implementierung selber machen. Ne? Mhm. Und natürlich basiert auf dem Theorie, soll ich sicherstellen, dass du mit deiner Information, Anna, bekommst du gar keine Information von meinem Geheim.
Mhm.
Ich meine, Information Theoretic, ne, null Information. Nicht nur sagen, ein bisschen schon ist okay. Nee, wirklich null. Und du auch. Ne?
Okay, Anna und ich erfahren nichts.
Ja, und ich, ja, und ich, weil ich meine, ich will das teilen. Ne? Mhm. Dass ich alle Informationen von alle Partei habe. Mhm. Nur ich kann nicht das alles verstehen. Ne? Dann werde ich das. Ich werde diese Berechnung teilen, theoretisch sicher. Und dann am Ende, wenn ich zum Beispiel, wenn du selber keine Information von dem Geheim hast, dann deine Stromverbrauch hat auch keine Information davor.
Okay.
Na, und dann muss man das so.
Anna und ich haben das schon verstanden. Ja. Wir sind die dummen Arbeitsnehmer.
Nee, etappenweise im Dunkeln.
Nee, das meinte ich.
So. Und rechnen.
Nein, aber also wir sind quasi, wenn wir keine Informationen haben, dann kann man auch aus uns auch keine Informationen rausholen.
Genau. Genau, wenn man keine Informationen hat, dann der Stromverbrauch oder seit ihr keine Informationen bringt auch keine Information.
Ja. Genau. Weil die nicht in Abhängigkeit stehen zu irgendwas.
Aber das alleine, wenn man überhaupt keine Information hat, man kann nicht auch das kryptografische Verfahren komplett bis Ende machen. Ne? Mhm. Bedeutet, muss man eine Teile machen, eine Teile muss eine andere Partei machen, eine andere Teil muss eine andere Partei machen.
Mhm.
Und dann jemand muss die sammeln, ne? Das ist zum Beispiel der Hardware oder Hauptteil von der Implementierung.
Mhm.
Und dann am Ende zum Beispiel Resultate oder, muss ich sagen, Ciphertext oder Ausgang von dem kryptografischen Verfahren zu generieren. Ne?
Mhm.
Und die bestimmt, was ich erzählt habe, die ist super komplizierter als normale Schoolbook-Implementierung. Und zusätzlich super langsamer, super großer. Und das sind die Nachteile.
Okay, es ist sicher, aber in der Anwendung total nervig dann.
Und zusätzlich, das ist in Theorie basiert auf einem Modell von Angreifer, ist das sicher.
Mhm.
Wenn ich Stromverbrauch von deinem Gerät, Anna, mit der Stromverbrauch von anderen Parteien noch kombiniere, bekomme ich auch Informationen.
Ah.
Ja? Je mehr ich vom Gesamtsystem überblicke?
Genau.
Ja.
Das bedeutet, dass dieser Schutzmechanismus Die sind sicher, aber basiert auf einer Definition. Bedeutet, da muss man schon die Definition klar machen und sagen, okay, das ist mein Adversary- oder Eingreifermodell. Mhm. Und basiert auf diesem Modell kann ich die Sicherheit meiner Implementierung beweisen.
Mhm. Mathematisch.
Dann. Mathematisch, ne? Und, mhm. und eine andere Frage ist, dass, ist dieses Modell realistisch für Eingreifer? Oder kann man einfach raus von diesem Modell sein und dann man hat keinen Schutz? Mhm. Ja, das sind zwei verschiedene Welten. Ne? Das bedeutet Theorie, etwas definieren und beweisen, dass unter dieser Theorie alles gut ist. Eine andere Form und auch das Implementieren. Ne? Mhm. Und eine andere Form, dass das ein Eingreifer kann super einfach außer diesem Modell sein. Oder ist das vernünftige Modell oder überhaupt nicht.
Mhm. Du hattest ja 2022 den IT-Sicherheitspreis verliehen bekommen. Und zwar hattest du zusammen mit Forscherkollegen einen Werkzeugkasten erstellt zur automatisierten Erstellung geschützter Hardware.
Richtig.
Spielt da so ein bisschen was da mit rein, was du gerade vorgestellt hast?
Genau, das ist so. Wenn man entweder manuell oder automatisch eine geschützte Implementierung macht, na, dann muss man das evaluieren.
Ja.
Muss man schauen, muss man testen, dass, wie sicher ist das wirklich? Und einfache Evaluierung ist das zu implementieren, einfach messen, zum Beispiel Seitenkanalangriffe oder messen, Zeit messen, Stromverbrauch messen, etwas anders messen und dann wirklich in praktisch evaluieren, ob diese Implementierung genauso sicher ist. Ne? Mhm. Was wir gebaut haben in dieser Toolbox oder Werkzeugkasten, ist das, wie können wir vor wirklich der Herstellung, wirklich bevor wir den Chip bauen, können wir die richtig eine Analyse machen. Mhm. Eine Analyse machen, damit wir wirklich sicher sind, dass wir, was wir gebaut haben, das super, super richtig ist. Und dann das ist basiert auf dem Modell, das wir definiert haben. Mhm. Weil was wir in Theorie machen, kann sein, dass da alles super ist. Aber Implementierung davon ist das noch ein anderes Problem. Und das ist ein Teil von diesem Werkzeugkasten, das wir gebaut haben. Und ein anderer großer Teil davon ist das, wie können wir alles automatisch bauen. Bedeutet, ich habe eine ungeschützte Implementierung für ein kryptografisches Verfahren und ich wollte basiert auf einem Modell, basiert auf einem Eingreifersmodell, schützen, eine geschützte Implementierung vorbereiten und entwickeln. Wie kann ich das super einfach mit einem Programm machen, anstatt alles manuell und händisch machen?
Merkst du denn, dass die Industrie sich jetzt mehr dafür interessiert? Also mir ist bei der Recherche so ein großer Angriff begegnet. Vielleicht kannst du den auch nochmal kurz skizzieren oder beschreiben. Also ich meine, ich spreche von Spectrum Meltdown.
Okay, der ist ein bisschen anders, als ich mache. Ne?
Okay.
Spectrum Meltdown kann ich noch erzählen. Aber über diese Werkzeuge und Toolbox, das wir dir gebaut haben, wir wissen und wir sind auch in Kontakt mit ein paar Industrie. Es wurde verwendet und die werden auch verwenden, ne? Mindestens vor Evaluierung.
Ich habe es nur erwähnt, weil es halt ein Angriff war, der unheimlich Schlagzeilen gemacht hat. Der ging groß durch die Presse, 1000 Millionen Chips. Ne? Und deswegen ist es dem einen oder anderen, sonst ist Hardware-Sicherheit ja nicht so greifbar. Und da war es auf einmal in der Tagesschau.
Das ist genau wegen dem, was ich erzählt habe. Entweder Cache oder alle anderen Features, die man in CPU gebaut hat. Zum Beispiel Branch Prediction. Ne? Wenn man Software macht, ne? Man hat eine Kondition, if was, macht etwas anders. Und dann viele CPUs sind so gebaut, dass man die schauen, wenn der if, und die müssen diese Kondition evaluieren. Mhm. Schauen zum Beispiel A gleich B ist oder nicht, aber A ist in Memory, B ist auch in Memory. Der muss durch den Cache schon gelesen werden oder im Hauptmemory. Das dauert ein bisschen. Mhm. Zwischendurch, die machen beide Richtungen. Die werden dir alle Vorberechnung vor der alle beide Richtungen von dieser If oder Condition machen. Mhm. Und wenn eine davon richtig ist, die andere wird weg, der andere machen die weit. Mhm. Na, und
also die fangen einfach schon mal an zu rechnen für beide Konditionen.
Genau.
Entweder stimmt oder stimmt nicht.
Genau.
Und entschieden, weil welcher diese, genommen wird, wird
genau,
dann...
Genau, weil diese Kondition zu evaluieren, ja, das dauert so lang.
Okay.
Ja? Und diese Information, dass man vorher schon berechnet hat, die sind natürlich weg, die werden man nicht benutzen, aber die sind immer noch in Cache. Na? Und die haben Einfluss auf den Cache-Hit und Cache-Miss.
Und das war das Teil des Problems? Okay. Also im Endeffekt hat der Chip schon beide Antworten vorbereitet und die... Eine Antwortmöglichkeit, die nicht genutzt wurde, war aber offen, im Cache abgelegt?
Ja, und die Daten sind nicht wichtig, was die in Cache sind. Mhm. Zum Beispiel, der musste schon in eine bestimmte Memory-Adresse schreiben oder lesen. Mhm. Der hat natürlich, das muss nochmal durch Cache von dem Hauptmemory lesen oder schreiben. Und dann die Daten, die auf dem Cache in diesem Platz waren, die müssen weg. Und wenn man schaut, ja, in ein Angreiferprogramm, der schaut, ob diese Informationen, die Cache waren, sind jetzt weg. Hm. Egal mit was, sie sind ausgefüllt. Aber sind die weg oder nicht? Wenn die weg sind, dann wurde schon von ungefähr gleicher Adresse etwas gelesen von der Memory. Mhm. Ja, und das gibt schon Informationen. Gegen diese Attacke müssen wir keinen Cache haben, keine Speculative Execution, kein Branch Prediction. Natürlich, das CPU wird super langsam.
Langsam, ja. Genau, okay. Hm. Trade-off, ja. Muss man ja immer überlegen, was man haben möchte und was man nicht haben möchte. Ich hätte noch so zwei, drei kleine Fragen. Die anderen Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, sind wir früher oder später immer auf den Punkt gekommen, AI. Und was ändert sich durch die Fortschritte in AI? Deswegen auch an dich die Frage, was macht AI mit den Seitenkanalangriffen?
AI, Deep Learning eigentlich, hat uns geholfen. Mhm. Ja, es gibt zwei Richtungen. AI hat uns geholfen in Implementierungssicherheit oder in Seitenkanalangriffe kann man schon AI-Modelle nutzen. Und die sind, muss ich sagen, nicht spezifisch für Seitenkanalangriffe, aber das sind ganz normal und bekannte Deep Learning-Algorithmen kann man schon in Seitenkanalangriffe verwenden. Ja. Manchmal gibt es Vorteile, manchmal nicht. Ja, aber das ist nicht so, dass man ohne Kenntnisse über Seitenkanalangriffe kann man ein Netzwerk bauen von einem Deep Learning und dann alle Seitenkanalmessungen mhm. reinschmatzen und dann am Ende kommt Schlüssel. Ne? Das ist nicht so. Ne? Mhm. Das muss man denken. Aber die haben in ein paar Stellen schon uns geholfen. Ne? Mhm. Hat uns geholfen, zum Beispiel die Attacke schneller und effizienter zu machen.
Okay. Ah, okay.
Nicht, von der Seite. Nicht von, genau.
Also nicht, nicht das Grundsätzliche? Okay, ja, okay.
Nicht von Schutzmechanismus, vor effiziente Attacke zu entwickeln. Mhm. Ja, und das ist eine Hilfe. Warum? Weil versteht man, es gibt noch stärkere Angreifer na, und damit muss man auch schützen. Dagegen muss man auch schützen. Deswegen sage ich, dass die haben uns geholfen. Aber ein anderer Punkt, das ich auch erzählen soll, AI, die müssen auch manchmal nicht nur auf dem Rechner, auf dem eingebetteten Plattform, müssen die auch implementiert werden. Mhm. Na, manchmal. Und da gibt es ein Modell. Ne? Zum Beispiel ein Netzwerk ist schon gebaut, gelernt, ne? ein AI. Und manchmal der Hersteller hat viel von diesem Modell investiert vorher und wollte dieses Modell schon schützen. Ja, da musste nicht dieses Modell schon geklaut werden.
Ja, genau.
Ja. Und noch Seitenkanalangriffe spielt eine Rolle hier. Leider haben die Forscher auch gezeigt, denn man kann mit Seitenkanalangriffe zum Beispiel die Gewichte herausfinden na, von diesem Netzwerk.
Mhm. Also das Modell eigentlich.
Genau, das Modell.
Aus dem Nähkästchen.
Du hast gesagt, am Anfang angewandte Informatik studiert, sowas, also in die Richtung.
Technische Informatik.
Technische Informatik.
Weil es gibt theoretische Informatik,
ja.
angewandte Informatik und technische Informatik.
Okay, sorry. Also technische Informatik, genau.
Richtig.
Das heißt, du warst eigentlich schon immer so auf dieser Schiene, auf der du jetzt bist, oder hat sich das im Laufe der Zeit ein bisschen anders
geändert?
Ja.
Ich kann erzählen, eine Geschichte, was du gesagt hast, ich habe im Iran studiert
ja.
ne, und ich habe meinen Bachelor und Master und auch Promotion in Iran abgeschlossen. Mhm. Ich habe Computer Engineering oder technische Informatik studiert und ich glaube, ich war in meiner Promotion schon, zweites Jahr und mit meinem damaligen Doktorvater sollte ich eigentlich in Signal Processing arbeiten. Signal Processing bedeutet, glaube ich, Signalverarbeitung.
Ja.
Und mit Voice Recognition und Image Processing und so. Mhm. Und dann im Iran, muss man ein paar Vorlesungen auch hören in der Promotion. Bedeutet, muss man schon die Kurse bestehen und ein ein großes Qualification-Examen bestehen. Das ist ein amerikanisches System. Mhm. Und dann sehr zufällig habe ich eine Vorlesung gehört, der heißt Introduction to Cryptography.
Ah.
Und da habe ich, damals habe ich da gefunden, okay, das ist wirklich die Sache, die ich machen wollte. Ich hatte viel, viel
während der
Lust.
Promotion.
Ja, während der Promotion.
Okay.
Aber da warst du ja schon auf einem anderen Dampfer, wie man
genau,
so schon sagt.
Ne? Das war schon 2 Jahre nach der Promotion.
Oh Mann.
Und dann habe ich gesagt, das ist wirklich die Sache, die ich machen wollte. Und dann der Doktorvater hat mir damals gesagt, nicht der damalige Doktorvater, der zweite Doktorvater, der sagte, dass ja, du kommst aus wirklich dem Hardware-Bereich, weil ich habe viel mit Hardware gemacht. Ne? Damals habe ich in FEMA gearbeitet, in Hardware viel mit dem FPGA-Boards, Mikrocontroller und so. Sagte, dass wahrscheinlich Chess ist wirklich die richtige Sache für dich. Und was ist Chess? Es ist ein Cryptographic Hardware Embedded Systems. Es ist eine Konferenz, ne? Mhm. Das ist jährliche Konferenz, kryptografische Hardware und Embedded Systems. Und dann sagte mir, okay, wahrscheinlich ist das der beste Weg für dich. Dann, ich habe das Buch von dem dieser Introduction for Cryptography in eine Woche gelesen, ne? Komplett vor der Vorlesung. Weil ich war super, sehr, sehr interessiert damals. Und dann muss ich auch erzählen, dass die damals, das war 2005, ja, habe ich geschaut bei Chess-Konferenz, das war seit 1999, nur 7 Jahre Chess gab es damals. Mhm. Und dann bin ich so
relativ jung.
Mhm. Und Bibliothek von der Uni. Dann konnte ich die Proceedings oder alle Papers von der Chess sehen, weil es zu Hause geht nicht. Na, da muss man schon einen Account oder so haben. Den ich habe alle Paper eigentlich herunterladen. Und dann, das war 7 Jahre, jedes Jahr 20, 25, 30 Paper. Dann habe ich einen USB-Stick nach Hause genommen. Und natürlich nicht alles, ne, aber muss ich sagen, 30% davon habe ich gelesen.
Verschlungen.
Und dann für das Projekt, für die Vorlesung Introduction to Cryptography habe ich ein Projekt genommen, habe ich davor auch ein Paper geschrieben. Das war meine erste Chess Paper in Japan, Yokohama. Und das war dann ein Start von mein Career. Na, da habe ich wirklich gesehen, das ist wirklich meine Zukunft. Da habe ich wirklich viel Lust, viel Interesse. Kann ich was machen? Verstehe, was ich machen wollte? Natürlich am Anfang nicht so tief, aber da musste ich viel Mühe geben. Und dann wegen der Promotion, genau nach dem Chess, bin ich nach Bochum gekommen. Und 9 Monaten hatte ich den Forschungsaufenthalt. Mhm. Und danach nach der Promotion als postdoktoral Forscher oder Researcher habe ich angefangen und dann die nächste Schritte weiter und weiter.
Du hast es jetzt schon so ein bisschen kenntlich gemacht. Ich habe ChatGPT gefragt, was deine Stärken sind. Und ChatGPT kannte dich auf jeden Fall und hat gesagt, dass du Stärken in der Nachwuchsarbeit hast. Also, dass du dich so besonders auch um die junge Generation der Hardware-Sicherheitsleute bemüht hast.
Versuche ich. Das habe ich nie versucht, schauen, was ChatGPT über mich sagt.
Aber nee, also ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja auch halluziniert. Das kann ja auch immer sein, aber deswegen, ich frage.
Ja, ich bin selber jung, ne? aber ja, ich habe viel versucht, bestimmt viele Mitarbeiter und viele Doktoranden und der andere Postdoc, die bei mir gearbeitet haben, nicht wirklich pushen, aber dann habe ich versucht, viel wirklich als Nachwuchs zu unterstützen.
Finde ich super. Also ich hatte jetzt nicht ChatGPT gefragt, sondern auf der TU Darmstadt-Seite war ein kleines Interview mit dir. Okay. Und da war halt auch die Bemerkung, oder da hattest du auch auf die Frage geantwortet, wie du die Studenten für deine Thematik begeisterst, dass du ihnen halt Perspektiven bietest. Ja, sowohl in der Forschung als auch in der Industrie und dass du es versuchst, möglichst anwendungsbezogen rüberzubringen und dass, ja, dass deren Arbeit und deren Studienarbeit auch einen Sinn hat. Das fand ich auch sehr schön. Also,
danke.
Ja. Und ich habe noch eine Frage. Du bist ja ja, wie soll ich das sagen? Du hattest am Anfang auch gesagt, Gamer oder Bastler, hast du dich für Bastler entschieden? Und da wollte ich mal fragen, ob du privat auch so elektronische Bastelarbeiten, ob das so dein Hobby ist, dass du das ein bisschen weiterführst.
Viel mache ich dann, ja. Garagentour habe ich selber gebaut.
Bombensicher.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Als ich Kind war, habe ich immer alles gebastelt. Ja. Und nicht nur elektronisch, auch mechanisch. Ne? Ich meine.
Okay, dann, wenn du nichts mehr hast.
Nee, habe ich auch geschaut. Besten Dank für die Einladung.
Ja, wir haben eure Zeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Amir, dass du bei uns warst und uns über die Hardware-Sicherheit ein bisschen informiert hast, über Seitenkanalattacken und die Trends.
Gerne.
Wir freuen uns schon auf deine Athene-Forschung hier in Darmstadt. Genau, ganz herzlichen Dank auch an Max Leiding und Caroline Strohbehn für die Technik, an die Saskia Künstner für den Schnitt und an dich, Anna, für die Co-Moderation. Ja, und wir freuen uns über Fragen und Anregungen. Falls Sie uns ein Thema vorschlagen wollen, gerne einfach schreiben an podcast@sit.fraunhofer.de. Wir freuen uns über Feedback. Ja, und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.